Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Theo Gers im Studio. Es war, es ist und es bleibt wohl auch eine schwere Geburt. Denn so einen Zirkus, das ist keine Wertung von mir, sondern zitiert habe ich hier den SPD-Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil. So einen Zirkus hat es schon lange nicht mehr gegeben bei der Aufstellung eines zunächst mal ganz normalen Bundeshaushalts. Erst verhandeln der Kanzler, der Finanz- und der Wirtschaftsminister Tage und Nächte lang, präsentieren Mitte Juli ihr Ergebnis, müssen dann aber einräumen, leider sind nicht alle Ausgaben gedeckt. Es klafft ein Loch von 17 Milliarden Euro. Aber es gäbe einen Plan, nennen wir ihn Plan A, um die 17 Milliarden mit verschiedenen Maßnahmen zusammenzukratzen. Nur die müssten erst noch geprüft werden. Dann folgen zwei Gutachten, die sagen, Plan A funktioniert bestenfalls teilweise. Von einigen Ideen lässt man besser die Finger. Wahrscheinlich verfassungswidrig. Also mussten Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck letzte Woche nochmal ran. Vordergründig ging es um 5 Milliarden Euro, eigentlich ein kleiner Betrag. Es geht ja schließlich um 480 Milliarden im Gesamthaushalt. Und am Freitagmittag präsentierten die drei dann ihren Plan, nennen wir ihn Plan B. In dem ist die Lücke aber eher größer geworden. Dazu nur eine Zahl, jetzt fehlen noch 12 Milliarden Euro. Und die will man mit einer sogenannten globalen Minderausgabe auffüllen. Globale Minderausgabe heißt nichts anderes, als dass die Ampel darauf hofft, dass am Ende, also Ende 2025, im Bundeshaushalt 12 Milliarden Euro übrig bleiben, weil eben nicht alles Geld aus dem Haushalt ausgegeben werden konnte. Sowas passiert im Haushaltsvollzug eines Jahres tatsächlich, aber noch nie in so einer Höhe. Bisher waren es mal 3, mal 5, mal 8 Milliarden, die übrig blieben, aber 12 Milliarden, so viel waren es noch nie. Das Echo auf diese Haushaltseinigung am Wochenende, es war verheerend. Auch weil die Ampelpolitiker selbst sagten, mehr Annäherung sei nicht drin gewesen. Nun ist die Lage so, der Haushalt mit dem 12-Milliarden-Loch liegt seit Freitag im Bundestag. Der wird ab September und noch bis November, vielleicht auch Anfang Dezember beraten und am Ende diesen Haushalt verabschieden. Wie das ablaufen wird, weiß heute noch niemand. Ob der Zirkus also weitergeht, ob es dann vielleicht nochmal richtig kracht, wenn zum Beispiel die nächste Steuerschätzung im November desaströs ausfallen sollte, das wird sich alles noch zeigen. Erste Nebenwirkungen dieses Haushaltskompromisses gibt es aber schon jetzt. Ganz deutlich zeigt sich das bei den Ukraine-Hilfen. Das, was bewilligt wurde, läuft noch, aber weitere neue Hilfen, die sind erstmal eingefroren. Dafür ist im Moment kein Geld da. Die deutsche Schuldenbremse, sie reicht also jetzt bis Kiew. All das zeigt, wir haben genug Stoff für unsere heutige Kontroverssendung und die habe ich unter den Titel gesetzt, weiter am Rande des Zusammenbruchs, die Ampel nach dem Haushaltskompromiss. Meine Gesprächspartner sind, zugeschaltet aus Berlin, wo er seinen Wahlkreis hat, Andreas Audretsch, er ist stellvertretender Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion und zuständig für die Themen Haushalt und Finanzen. Er warnt, kaputtsparen beim sozialen Zusammenhalt und beim Klimaschutz wäre falsch und ist auch gar nicht nötig. Und er ruft seit Wochen dazu auf, dass die Ampel weiter gemeinsam vorangeht. Guten Tag, Herr Audretsch.
Guten Morgen, Herr Gers.
Zugeschaltet aus Nürnberg, Sebastian Brehm. Er ist haushaltspolitischer Sprecher der CSU. Er sagt, die Ampel liefere beim Haushalt nur politischen Pfusch in Serie. Dieser Haushaltsentwurf ist für ihn ein Dokument der Arbeitsverweigerung. Schärfer kann man es kaum formulieren. Guten Tag, Herr Brehm.
Hallo, guten Morgen, Herr Gers.
Und der dritte im Runde, Carsten Klein. Er ist Obmann der FDP im Haushaltsausschuss des Bundestages, Wahlkreis Aschaffenburg. Er sitzt also für die bayerische FDP im Bundestag und er wirbt für sich auf seiner Webseite mit einer Politik, die rechnen kann. Das weckt die Erwartung, dass er den Vorwurf vom Push in Serie gleich genauso scharf zurückweist, wie er formuliert wurde. Guten Tag, Herr Klein.
Ja, hallo.
So, und bevor wir darüber sprechen, wie Sie drei den Haushaltsentwurf und auch den Zustand der Ampel aktuell beurteilen, hören wir doch mal rein, was unsere Hörer sagen.
Guten Morgen, Ulrich Herzau, Berlin-Tempelhof. Die Ampelregierung ist absolut nicht mehr tragbar. Sie hat alle Fehler manifestiert, die die Merkel-Regierung davor gemacht hat und muss dringend abtreten.
Frau Berger aus Frankfurt, dass die Ampel muss zusammenbleiben, weil sonst die AfD viel zu stark wird. Die Schuldenbremse muss herabgesetzt werden, weil sonst die AfD viel zu stark wird. Wenn sich die Parteien auflösen, löst sich die Demokratie auf. Christian Lindner hat kein Profil. Er ist nur mit sich selbst beschäftigt. Er möchte glänzen und fühlt sich toll in dieser Geschichte, dass er da was bremsen kann und den halben Staat aufhält.
Guten Tag, mein Name ist Paul. Ich wohne in Hamburg. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenbruch nach sich zieht, was die Koalition bis heute geschafft oder auch nicht geschafft hat. Absehbar ist allerdings, dass auch die Besetzung verschiedener Ministerien sehr verkehrt gelaufen ist. Das Außenministerium und auch das Wirtschaftsministerium ist so nicht positiv besetzt worden.
Becker aus Berlin, die Frage ist doch, sparen um jeden Preis ist doch wirklich das Letzte. Dann, wenn die junge Generation erstmal wieder aufatmen kann, dann muss sie anfangen, Brücken zu bauen und Straßen zu pflastern. Das sollte man jetzt beginnen und nicht erst am Sankt-Nimmerleins-Tag.
Alexander Schwarz, Berlin. In keinem Unternehmen der Welt könnte ein Mitarbeiter bzw. eine untergeordnete Einheit so illoyal gegen die Führung des Unternehmens agieren, wie das die FDP in der Bundesregierung tut.
Tja, soweit das erste Stimmungsbild unserer Hörer. Es ist gemischt. Die Ampel hat abgewirtschaftet, sagt der eine. Die Ampel muss bleiben, sagt die andere. Die FDP bekommt ihr Fett weg. Also es ist von allem was dabei. Andreas Audretsch von den Grünen, fangen wir mit Ihnen an. Nach der Einigung vom Freitag ist das Loch im Haushalt des nächsten Jahres immer noch 12 Milliarden Euro groß. Und die Ampel hofft, dass sich das Loch schon irgendwie von alleine schließt, indem über das Jahr 2025 hinweg die ein oder andere Ausgabe nicht getätigt wird und das Geld liegen bleibt. Ist das seriöse Haushaltspolitik?
Es ist gut, dass wir eine Einigung auf der Regierungsseite haben und dass das uns jetzt in den Bundestag überstellt wurde, dass wir hier mit den Beratungen anfangen können. Und diese 12 Milliarden, die jetzt im Mittelpunkt stehen, da muss man ja einmal sehen, dass auch in den vergangenen Jahren, auch in der Zeit, als die CDU-CSU regiert hat, immer eine Minderausgabe eingeplant war. Die war so Richtung 8-9 Milliarden, was einer Normalität in dem Zusammenhang entsprechen würde. Und jetzt sind wir ein bisschen höher, das stimmt. Und wir werden auch schauen müssen, ob sich das noch reduzieren lässt. Aber erstmal ist es ein seriöser Umgang mit der Lage und es ermöglicht uns, die Beratungen im Bundestag zu beginnen. Das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir gleichzeitig natürlich große Fragen haben, die auch nicht gelöst sind im Moment. Der Investitionsbedarf in Deutschland wäre deutlich höher.
Ja, darüber reden wir gleich bestimmt noch. Zweite Frage noch ganz kurz an Sie, Herr Audretsch. Ist die Ampel erstmal über den Berg? Ich möchte Sie dazu auch mit einer Mail von Andreas Blüm konfrontieren. Der hat uns geschrieben, die Ampel ist bereits zusammengebrochen. Täglich kann man den Zerfall beobachten. Es fühlt sich an wie politische Demenz. Die Ampel ist unfähig, Veränderungen herbeizuführen. Also Herr Audretsch von den Grünen, ist die Ampel mit diesem Haushaltskompromiss erstmal über den Berg?
Wir haben immer wieder gezeigt, dass wir in der Ampel uns zusammenraufen können. Wir kommen aus sehr unterschiedlichen Richtungen, das ist auch kein Geheimnis, aber wir haben immer gute Lösungen gefunden. In der Gaspreiskrise zum Beispiel waren immer alle Wohnungen warm, es war immer genug Gas da, dass alle Fabriken gelaufen sind. Das heißt, wir haben mehrfach bewiesen, dass wir in sehr schwierigen Lagen Lösungen finden können. Das tun wir auch jetzt, weil es die Stabilität eines so großen Landes mitten in Europa verlangt, dass wir einen seriösen Haushalt abschließen und das werden wir tun.
Sebastian Brehm, Sie sind haushaltspolitischer Sprecher der CSU. Sie haben Anfang August mit Blick auf den damaligen Stand der Haushaltsberatungen einfach mal einen rausgehauen, wie wir Journalisten dann sagen. Zitat in Ihrer Pressemitteilung von damals: geliefert wird politischer Push in Serie. Das war, als die Lücke im Haushalt 5 Milliarden Euro groß war. Jetzt sind 12 Milliarden nicht gedeckt. Was sagen Sie dazu? Unverändert Pfusch?
Unverändert Pfusch. Also in den Zeiten der höchsten Steuernahmen in der Bundesrepublik Deutschland muss es gelingen, Prioritäten zu setzen. Und wir haben ja nicht nur die 12 Milliarden Loch, die jetzt über eine globale Minderausgabe, also über vielleicht Ersparnisse in der Zukunft gemacht werden, sondern wir haben ja zusätzlich auch noch 10 Milliarden, die an die Deutsche Bahn gegeben werden und außerhalb der Schuldenbremse gegeben werden, plus 3 Milliarden Darlehen an die Deutsche Bahn. Also wir haben 25 Milliarden. Und wenn man mal anschaut, in der mittelfristigen Finanzplanung haben wir 150 Milliarden neue Schulden und 65 Milliarden ja, Mindereinnahme, globale Minderausgaben. Und das ist einfach Pfusch in Serie. Und ich sage Ihnen, die Ampel hat keine Möglichkeit, weiter zu regieren. Ich sage Ihnen das ganz deutlich, Herr Gers. Ich glaube, wenn man Herrn Nuripur heute zitiert, ist es nur eine Übergangskoalition. Und ich hoffe, dass es bald zu Ende ist, weil man versündigt sich an der Zukunft der nächsten Generationen.
Ich wollte Sie in der Tat auch mit der Frage konfrontieren, ob aus Ihrer Sicht die Ampel schon über den Berg ist. Das haben Sie jetzt schon zum Teil beantwortet, Herr Brehm. Aber ich möchte Sie auch mit einer Mail konfrontieren, und zwar in diesem Fall von Barbara Böhnke. Die sagt, ich glaube, die Ampel macht einen viel besseren Job, als wir durch die Medien jeden Tag erzählt bekommen. Frau Böhnke sagt, sie findet es positiv, dass Entscheidungen diskutiert werden. Das passt zu unserem pluralistischen System. Es wird zwar ständig von Streit gesprochen, aber das muss man auch mal positiv nehmen. Und ja, manche Entscheidungen wie beim Haushalt seien nicht attraktiv und schwierig, aber trotzdem stehen wir, gemeint ist wohl Deutschland, mit unseren Problemen immer noch weit besser da als die meisten Regierungen dieser Welt. Also Ampel über den Berg, weil sie doch nicht so schlecht ist wie Ihr Ruf, Herr Brehm?
Naja, gerade wir diskutieren ja heute über den Haushalt, und im Haushalt ist es wirklich eine Katastrophe, weil wir hatten ja schon mal, das Verfassungsgericht hat ja einen Haushalt schon mal kassiert, den ersten Haushalt, und jetzt ehrlicherweise ist es verfassungsrechtlich auch bedenklich, was passiert. Und ich sag's nochmal, bei Zeiten der höchsten Steuereinnahmen müsste es eigentlich gelingen, auch einen seriösen Haushalt aufzustellen, ohne Buchungstricks. Und vielleicht kann ich noch an den Herrn Audretsch anschließen mit der globalen Minderausgaben. 21 Jahre war das nicht der Fall. Und jetzt ist es die höchste globale Minderausgabe, die es gibt. Also nochmal, man verschiebt 12 Milliarden in die Zukunft und hofft darauf, dass man das Geld nicht ausgeben muss, weiß aber nicht wo. Also das ist eine Katastrophe. Im Haushaltsbereich hat die Ampel auf jeden Fall abgewirtschaftet. Mhm.
Carsten Klein, Sie sind haushaltspolitischer Obmann der FDP im Haushaltsausschuss des Bundestages. Sie haben es gehört, was Herr Brehm gesagt hat. So ein Haushalt, das ist eine Katastrophe, sage ich mal jetzt in meinen Worten, um Herrn Brehm kurz zusammenzufassen. Jetzt steht ja die FDP, vor allem aber auch FDP-Finanzminister Christian Lindner. Sie stellen sich in der Öffentlichkeit gerne hin als das finanzpolitische Gewissen der Nation. Also kein Aufweichen der Schuldenbremse, alles muss solide bleiben etc. pp. Es muss geprüft werden, ob das verfassungsgemäß ist, was man ausgeben will. Jetzt so ein Haushaltsentwurf mit einem Loch von 12 Milliarden und der Aussage, wie Herr Brehm das gerade sagte, dass es schon irgendwie vielleicht gut geht, weil ja am Ende eines Haushaltsjahres Geld übrig bleiben könnte. Was ist da noch übrig vom Rollenverständnis der FDP in dieser Koalition, für stabile, seriöse Finanzen zu sorgen?
Ja, ich glaube, dass die Hörerin gerade eben schon sehr gut formuliert hat, weil wir reden jetzt über 3 Milliarden Euro von vielleicht 485 Milliarden Euro. Aber Fakt ist, dieser Haushalt hält die Schuldenbremse ein. Wir übererfüllen das NATO-Ziel 2%. Das hat im Übrigen die Union kein einziges Mal geschafft in ihrer Verantwortungszeit. Wir investieren auf Rekordniveau in Straße und in Schiene, aber auch in viele andere Bereiche. Und wir haben ein Wachstumspaket geschnürt mit Steuerentlastung in Höhe von 23 Milliarden Euro. Da würde mich übrigens auch sehr interessieren, ob die Union dieses Mal zustimmt oder ob sie wieder über den Bundesrat versucht, das Paket klein zu machen. Da wäre es gut, wenn der Herr Brehm mal eine Aussage machen würde. Insgesamt, glaube ich, wird hier bei aller Kritik, die berechtigt ist, bei den 3 Milliarden Euro, über die wir uns auch im Parlament mit Sicherheit noch mal beugen werden, von der Union maßlos überzogen. Denn eine globale Minderausgabe gab es im Haushalt immer, auch zu Zeiten der Union. Nicht in dieser Größenordnung, aber das Instrument an sich ist sicher nicht zu skandalisieren. Und im Übrigen auch der Eigenkapitalzuschuss an die Bahn, auch das ist ein eingeübtes Instrument. Und ich würde mich einfach freuen, wenn die Union mal Alternativen aufzeigen würde, denn das hat sie ja in der letzten Haushaltsberatung verweigert und in der Bereinigungssitzung keinen einzigen Änderungsantrag vorgelegt. Also ich glaube, die Union ist da gut beraten, sich erstmal um ihre eigenen Aufgaben zu kümmern. Und wir werden im Haushaltsverfahren auch dieses Problem der 3 Milliarden noch lösen.
Ich kann jetzt fast körperlich spüren, dass Herr Brehm da gerne was zu sagen würde, aber ich muss ihn bremsen, denn ich habe auch an Sie die Frage, Herr Klein von der FDP. Wie schätzen Sie den Zustand der Ampelkoalition ein? Omid Nuripur, der Co-Vorsitzende der Grünen, hat gestern von einer Übergangsregierung gesprochen, die das nur noch sei. Das hat aufhorchen lassen. Und auch unser Hörer Robert Lüttke hat uns geschrieben, er sagt, Herr Nuripur hat recht, indem er den Zustand treffend als Übergangsregierung beschreibt. Nur was folgt daraus, fragt er. Deshalb die Frage, ist die Ampel für Sie über den Berg und hält noch ein Jahr?
Also wir haben einen Koalitionsvertrag für 4 Jahre geschlossen. Da haben wir auch einen Wählerauftrag dafür. Nächstes Jahr stehen neue Bundestagswahlen an. Und wenn die Grundpfeiler dieser Koalitionsvereinbarung, nämlich die Einhaltung der Schuldenbremse und keine Steuererhöhungen, eingehalten werden, dann kann diese Koalition auch weiterarbeiten. Und das haben wir bisher auch gezeigt, dass wir bei allen Streit, der nach meiner Meinung zum Teil auch vermeidbar wäre, ich lese viele Äußerungen auch heute wieder im Umfeld des Themas Ukraine, die mehr als unnötig sind. Aber wir haben es immer wieder gezeigt, dass wir am Ende doch einen Kompromiss gefunden haben, in sehr schwierigen Zeiten, muss man auch mal betonen. Die internationale Sicherheitslage hat sich extrem gewandelt in dieser Legislatur. Trotzdem ist für uns klar, es gibt Koalitionen nicht ohne Bedingungen. Und unsere Bedingungen sind klar. Wir wollen auch, dass in Zukunft die Kinder unseres Landes, die Bürgerinnen und Bürger finanziell handlungsfähig bleiben. Und das haben wir den Koalitionspartnern bisher auch abregen können.
Soweit unsere erste Gesprächsrunde. Und der erste Hörer wartet seit 3, 4, 5 Minuten in der Leitung. Wir wollen ihn nicht länger schmoren lassen. Herr Schneider aus Düsseldorf, guten Tag.
Ja, guten Tag an die Runde. Man könnte es überschreiben, schlimmer kommt's immer. Scheint das Motto des Regierungshandelns zu sein. Fakt ist, dass aus dem kürzlich vorgelegten Kompromiss, dass der weder durchfinanziert, gerecht und noch sozial ausgewogen ist. Wörter wie Wahrheit und Klarheit in der Haushaltspolitik scheinen Fremdwörter zu sein. Derzeit kann die Ampelregierung ihr Versprechen, das Land ökologisch umbauen zu wollen, nicht einlösen. Es fehlen die entsprechenden Mittel, alle Wünsche der Koalitionspartner gleichzeitig zu erfüllen. Und die Folge ist ein galoppierender Vertrauensverlust in der Bevölkerung, nämlich der Vertrauensverlust dahingehend, dass in Krisenzeiten Regierungszeiten sind und die Regierung diese Probleme nicht lösen kann.
Soweit Ihr Statement, Herr Schneider.
Das Statement ist, es ist praktisch, die Regierung befindet sich in einem kaudinischen Joch, aus der man ohne Abstriche zu machen nicht herauskommt.
Ja, das sind Punkte, die sicherlich an Herrn Klein und an Herrn Audretsch von den Grünen gehen, Herr Klein von der FDP. Was sagen Sie zu Herrn Schneider? Fangen wir mit Herrn Audretsch an. Stichwort, er hat einen Punkt genannt, der ökologische Umbau, auch das klappt nicht. Und da gibt es heute auch eine passende Meldung dazu, denn angeblich ist weniger Geld jetzt da für die Heizungsmodernisierung, Herr Audretsch. Das hat doch mit Energiewende, all das, was den Grünen am Herzen liegt, wenig zu tun.
Die Förderung bei dem Einbau von Heizungen wird vollumfänglich zur Verfügung stehen im nächsten Jahr. Das ist völlig klar. Wir haben da eine sehr hohe Förderung, nämlich 70%, auf den Weg gebracht, weil wir natürlich wissen, dass Menschen in bestimmten Lebenslagen auch große Unterstützung brauchen dabei. Und das wird ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen. Das hat auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute nochmal deutlich gemacht. Wir haben in dem Bereich ökologische Modernisierung sehr viel geschafft. Die erneuerbaren Energien gehen durch die Decke. Wir sind nahe daran, die Klimaziele 2030 einzuhalten. Wir haben, wie wir gerade gehört haben, auch im Gebäudebereich sehr viel hingekriegt. Und nichtsdestotrotz hat der Hörer ja einen Punkt, nämlich, dass wir eigentlich deutlich mehr investieren müssten, um wirklich voranzukommen. Die Bahn, da haben wir jetzt nochmal Geld zur Verfügung gestellt, bräuchte deutlich mehr Investitionen, auch über die nächsten Jahre ist das nicht damit getan. Und damit haben wir noch nicht zum Beispiel die ganzen Investitionsbedarfe auch in den Ländern, in den Kommunen. Wenn ich nach Berlin schaue, die BVG, die hat Pläne für die Berliner Verkehrsbetriebe, die haben Pläne für die nächsten Jahre, die sind alle nicht ausfinanziert. Und da ist auch eine interessante Frage im Raum, die Herr Bremer beantworten könnte. Wir haben von Seiten der Union keinerlei Vorschläge, wie die Union Haushaltspolitik in den nächsten Jahren eigentlich machen möchte. Friedrich Merz will knallhart an der Schuldenbremse festhalten, keinerlei Investitionen für die Zukunft zur Verfügung stellen, will die Unternehmen enttäuschen, will gleichzeitig die Infrastruktur weiter verrotten lassen in Deutschland. Und gleichzeitig hören wir von den Ministerpräsidenten in den Ländern, dass sie genau das Gegenteil machen wollen. Und das ist so ein bisschen Muster dessen, was die Union macht. Auf der einen Seite Schaum schlagen und auf der anderen Seite keinerlei Vorschläge liefern. Ich sage, dass wir im Moment das tun in der Haushaltspolitik, was in dieser Koalition möglich ist. Und das tun wir seriös und das werden wir auch in Verantwortung weiter so tun. Mhm. Aber es ist auch völlig klar, wir brauchen deutlich mehr, um die Modernisierung Deutschlands voranzutreiben.
Ja, und damit wären wir beim Thema Schuldenbremse. Sebastian Brehm, Sie sind haushaltspolitischer Sprecher der CSU. Ganz kurz, weil schon die Nachrichten so langsam aufkommen in 2 Minuten. Was sagen Sie zu dem Aspekt, dass die CSU oder auch die Union groß den Mund aufmacht, aber hinterher nicht liefert?
Also erstmal möchte ich dem Herrn Schneider als Hörer danken für die Aussage. Das kann man natürlich ganz einfach machen. Man merkt ja jetzt in der Diskussion, dass Herr Autritsch und Herr Klein immer gleich wieder auf die Union kommen, anstatt eigene Vorschläge zu machen. Nochmal, in Zeiten der höchsten Steuereinnahmen der Bundesrepublik Deutschland muss es gelingen, die Schuldenbremse einzuhalten, ohne Haushaltstricks. Man muss halt Prioritäten setzen. Und wenn man alles, was die Koalition machen will, umsetzen will, dann funktioniert es nicht. Und deswegen muss man Prioritäten setzen. Wir haben einen klaren Prioritätenplan. Die Schuldenbremse hat Verfassungsrang. Und wenn Herr Autritsch die ändern will, dann muss er die Verfassung ändern. Und wenn man die Schuldenbremse aufweicht, man kann alle Investitionen in Deutschland tun, weil das Problem ist ja auch die Bearbeitungszeit, die Bauzeiten. Da hat ja die Koalition jetzt nicht zugestimmt, die zu verschnellern, außer vielleicht bei den schwimmenden Terminals. Also insofern muss man es einfach schaffen und Prioritäten setzen und dann funktioniert es auch.
Wir diskutieren in der Sendung Kontrovers im Deutschlandfunk das Thema weiter am Rande des Zusammenbruchs, die Ampel nach dem Haushaltskompromiss. Meine Studiogäste sind Andreas Audretsch, er ist stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Bundestag, zuständig für Haushalt und Finanzen, Sebastian Brehm, der haushaltspolitische Sprecher der CSU im Bundestag und Carsten Klein, Obmann der FDP im Haushaltsausschuss des Bundestages. Und in der Leitung wartet Herr Mertens aus Pforzheim. Guten Tag, Herr Mertens.
Guten Tag an die Runde.
Ihr Punkt.
Und mein Punkt ist folgender. Die Ampelregierung, die hat ja ziemliche Probleme von den vorangegangenen Regierungen übernehmen müssen. Dann verstehe ich eins nicht, zum Beispiel unter anderem von der CDU ständig hört man, die haben alles falsch gemacht. Entschuldige, die CDU war noch mit an der Regierung. Und warum ständig diese Kritik? Denn die CDU ist auch kein Heilsbringer. Ich möchte nicht wissen, was sie gemacht haben. Sehen Sie nur mal die Problematik mit den Masken, was da alles gelaufen ist. Und dann das Schlimme von den Parteien, die uns vertreten. Ihr alle vergesst doch eins. Wir sind die Bürger und geht nicht gegen die Bürger an. Dadurch, ihr seht ja selber bei den Zahlen für die Wahl, ja, was dabei rauskommen kann. Bemüht euch um die Bürger, denn wir als Bürger sind diejenigen, die den ganzen Haushalt finanzieren.
Ja.
Das ist meine Einstellung.
Danke, Herr Mertens. Danke nach Pforzheim für Ihren Punkt. Sie sagen also, die Ampel, man muss auch fair sein und sagen, da gibt es auch Probleme, die von Vorgängerregierungen gewissermaßen geerbt wurden. Herr Klein von der FDP, ist das so?
Naja, das ist definitiv so, weil die strukturellen Probleme im Haushalt, die sind ja nicht 2021 durch die Ampel entstanden, sondern die haben wir vorgefunden. Die unterbliebenen Investitionen in den vergangenen Regierungsjahren unter Unionsführung zum Beispiel, die massiv gestiegene Verschuldung, in der letzten Legislatur allein 30% Erhöhung der Verschuldung, zweifelsohne in einer schwierigen Situation, aber in der befinden wir uns jetzt eben gerade auch. Und deshalb glaube ich, dass wir da schon eine große Baustelle übernommen haben. Aber nichtsdestotrotz muss unser Auftrag sein, das zu gestalten. Das gelingt uns in großen Teilen, aber nicht so, wie wir uns das auch vorstellen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch klar, dass wir intensive Diskussionen auch noch im Herbst haben werden über diesen Bundeshaushalt, wie in den letzten Jahren auch.
Sebastian Brehm, Sie sind haushaltspolitischer Sprecher der CSU. Was sagen Sie zu dem Vorwurf von Herrn Mertens, dass eben im Grunde die Ampel auch noch so ein bisschen zumindest, es sind jetzt 3 Jahre her fast, wo die Ampel an die Regierung gekommen ist, dass da immer noch gewissermaßen Altlasten schlummern, an denen die jetzige Regierung noch zu knabbern hat?
Also erstmal vielen Dank an Herrn Mertens. Wir sind selbstverständlich natürlich für die Bürger da. Das ist ja überhaupt keine Frage, weil wir selber auch Steuern zahlen. Ich bin ja noch als Unternehmer auch tätig. Also ich weiß, von was Sie sprechen. Aber was falsch ist, Herr Klein, und das will ich einfach mal sagen, wir diskutieren ja heute über den Haushalt. Jahrelang in der Merkel-Regierung sind Schulden zurückgeführt worden. Solche katastrophalen Haushalte hat es in dieser Zeit nicht gegeben. Wir hatten von 2004 bis 2024 überhaupt keine Bildung von globalen Minderausgaben. Wir hatten keine Haushaltstricks. Wir hatten verfassungskonforme Haushalte. Haushaltswahrheit und Klarheit ist immer eingehalten worden. Und natürlich in der Corona-Zeit sind Schulden aufgenommen worden. Aber wenn man den Schuldenstand zu Beginn der Merkel-Ära, also nach Rot-Grün, und zum Ende anschaut, dann sind die Schulden deutlich gesenkt worden. Es gab nahezu immer ausgeglichene Haushalte und Schuldenrückführung. Und das Haushaltsdesaster ist jetzt entstanden durch die Ampelregierung und nichts anderes. Und ich sage noch einen Satz, 150 Milliarden zusätzliche Verschuldung, die verschoben wird in der Finanzplanung, davon 65 Milliarden ungedeckt. Das sind die Zahlen und da muss man einfach sagen, die FDP ist angetreten als jemand, der den Haushalt sanieren will. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Herr Klein, da will ich gleich noch etwas, wie soll ich sagen, etwas Wasser auf die Mühle drauflegen, auch nochmal mit Blick auf die zukünftigen Finanzen. Wenn man sich nämlich den Haushaltsentwurf für 2025, über den wir hier ja reden, anschaut, dann muss man natürlich immer dazu sagen, dass es zum Haushaltsentwurf eines jeden Jahres auch eine Finanzplanung für die 3 Jahre danach gibt, also bis 2028. Und wenn man da reinguckt, dann findet sich da ein Wort, das nennt sich Handlungsbedarf. Und Handlungsbedarf heißt, da sind noch Lücken, wo noch was passieren muss. 2026 und 27 ist der Handlungsbedarf jetzt schon, also im Jahr 2024, 13 Milliarden. Und 2028 könnten es sogar knapp 40 Milliarden Euro werden. Wie wollen Sie das auflösen?
Also ich will vielleicht zunächst nochmal darauf hinweisen, ich denke, wir sollten bei den Fakten bleiben. Und Fakt ist, dass in der letzten Legislatur die Verschuldung um 30% gestiegen ist. Die Behauptung, dass unter der Regierung Merkel die Bundesschuld nicht angestiegen ist, ist in absoluten Zahlen einfach falsch. Und zum Thema globale Minderausgabe muss man auch nochmal sagen, das ist ein Instrument, das eingespielt ist. Das ist jetzt nicht neu erfunden worden und das wurde natürlich auch in den Vorgängerregierungen genutzt. Auch gerade in der Corona-Krise hatten wir immer wieder die Titel globale Minderausgaben im Haushalt stehen. Also vielleicht einfach mal, Herr Kollege Brehm, in die Haushaltspläne reinschauen und beim Statistischen Bundesamt die Schuldenzahlen abrufen. Ich glaube, dann könnte man sich solche Debatten ersparen. Zu der Frage von Ihnen, was jetzt das letzte Jahr der Finanzplanung und das vorletzte Jahr der nächsten Legislaturperiode betrifft, da haben wir einen sehr hohen politischen Handlungsbedarf abgebildet. Dazu muss man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch nochmal sagen, politischer Handlungsbedarf ist auch keine neue Erfindung. Auch das gab es schon immer, unter Herrn Schäuble als Finanzminister, aber auch unter Olaf Scholz natürlich, auch das ist kein neues Instrument, aber in der Höhe ist es in diesem Jahr natürlich besonders hoch, ist aber zu allergrößten Umfang natürlich auf die ansteigenden Ausgaben fürs Verteidigungsministerium zurückzuführen. Und ich finde es richtig, dass diese enorme Umwälzung, die jetzt stattgefunden hat über den völkerrechtswidrigen Einmarsch der Russen in der Ukraine, dass darüber dann auch die Bürgerinnen und Bürger bei der nächsten Bundestagswahl bei den Weichenstellungen mitentscheiden. Wie werden die deutlich steigenden Verteidigungsausgaben, die absolut nötig sind, finanziert? Da gibt es verschiedene Vorschläge. Unser Vorschlag ist Konsolidierung, Prioritätensetzung, Einhaltung der Schuldenbremse. Andere wollen es über Schulden finanzieren. Und darüber werden die Bürgerinnen und Bürger nächstes Jahr bei der Bundestagswahl entscheiden.
Das wird ein spannender Wahlkampf. Andreas Audretsch von den Grünen, Sie haben sich jetzt schon gemeldet. Und ich habe auch vor den Nachrichten gesagt, wir wollen natürlich beim Thema Haushalt, kommen wir um einen Aspekt nicht herum, um das Thema Schuldenbremse. Sie haben vorhin schon auf die enormen Investitionsbedarfe hingewiesen, die es in diesem Land gibt, Herr Audretsch. Und wenn man aber dann die Grünen oder auch die SPD nimmt, dann hat man als Hörer und als Wähler draußen im Land häufig das Gefühl, bei der Frage, wie finanziert ihr das denn, dass sowohl den Grünen als auch der SPD außer einer Lockerung der Schuldenbremse nichts so richtig einfällt zum Finanzieren. Ist das so?
Ich finde, die Debatte hat gerade ja ausgehend von der Frage von Herrn Mertens einen interessanten Dreh gekriegt. Und die beiden Kollegen haben ausschließlich über abstrakte Finanzzahlen und Ähnliches gesprochen. Ich finde, wenn Herr Mertens sagt, denkt an die Bürger, arbeitet im Sinne der Bürger, dann habe ich vor Augen, dass wir endlich den riesigen Investitionsstau in Deutschland abbauen müssen. Brücken sind nicht saniert. Es ist doch absurd, dass LKWs von Autobahnen abfahren, durch die Dörfer tingeln, dort für Unruhe sorgen, schlechte Luft sorgen, um dann danach wieder auf die Autobahn aufzufahren, so in NRW. Es ist doch absurd, dass die Schulen aussehen, wären sie nicht in einem der reichsten Länder der Welt beheimatet. Das ist das, was wir für die Zukunft haben. Funktionierende, gut ausgestattete Schulen, die Jugendeinrichtungen. Wenn ich durch meinen Wahlkreis gehe, da ist enormer Investitionsbedarf. Die Schwimmbäder, die Energienetze wurden über die ganzen Jahre auch der CDU-Regierung nicht ausgebaut. Das ist jetzt das Problem, dass das für hohe Energiepreise sorgt. Ganz viele Unternehmen investieren jetzt gerade in erneuerbare Technologien und sagen, jetzt ist die Zeit, in der wir investieren müssen, um dann Wohlstand in der Zukunft zu haben. Wenn ich an die zukünftigen Generationen denke, dann will ich ein Land, in dem investiert wurde, um ein Land im guten Zustand übergeben zu können. Und das ist die Grundlage, auf der wir diskutieren müssen. Und da ist die Frage, wo jeder auch mal überlegen muss, wie das gehen kann. Wir sind da völlig klar, dass wir eine Reform der Schuldenbremse brauchen. Und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten in den Ländern sehen das übrigens durch die Bank weg, egal welche Parteifarbe genauso, weil sie ja sehen, was die Notwendigkeit vor Ort ist. Und das wird gerne mal gerade hier auf Bundesebene von der CSU, CDU, aber auch der FDP ausgeblendet. Und das Zweite ist, wir müssen natürlich auch Steuergerechtigkeitslücken schließen. Zum Beispiel ist die Frage, warum man beim privaten Immobilienverkauf nach einer Spekulationsfrist am Ende dann keine Steuern mehr zahlt. Das sind 6 Milliarden, die könnte man da einnehmen. Wenn man im Immobilienbereich andere Lücken schließt, kann man auch deutlich über 20 Milliarden mehr einnehmen. Da braucht es eine Offenheit auch dafür, mehr Gerechtigkeit zu schaffen in Deutschland. Und beides ist notwendig, um dann an den Punkt zu kommen, dass wir sagen können, die Schulen, die Schwimmbäder, die Straßen, die Schienen, wir bringen Deutschland endlich wieder auf Vordermann.
Wenn ich jetzt Herrn Audetsch oder Sie, Herr Audetsch, zusammenfasse, dann würde ich sagen, das war ein Plädoyer für eine Reform der Schuldenbremse und es war auch ein Plädoyer, vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Steuersystem nochmal nachzujustieren. Stichwort diejenigen, die Geld haben oder vermögender sind, etwas stärker heranzuziehen. Das deckt sich auch mit einer Mail von Nils Klaasen. Er fragt, wo bleibt die Vermögensteuer? Wird die noch nicht einmal erwähnt? Stattdessen immer ständiges Kürzungsgerede und Hetze gegen das Bürgergeld und gegen Bürgergeldempfänger. Immer wieder oder mal wieder sollen die Armen der Gesellschaft die Krisen bezahlen. Herr Klein von der FDP, das ist eine Kritik an Ihnen.
Also
oder an der FDP-Position, entschuldigen Sie bitte nicht persönlich.
Also das ist klar. Nein, also uns treibt natürlich die Sorge um die Zukunft dieses Landes an, das ist ja keine Frage. Und die großen Investitionsstau, die sind vorhanden, aber dafür tun wir ja auch in der Bundesregierung sehr viel. Ich will nur dafür werben, auch bei den Kollegen der Koalition, dass wir dann auch die klare Aufgaben sehen. Wer ist zum Beispiel für die Investitionen im Bildungsbereich zuständig? Das sind die Länder und natürlich nicht der Bund. Und deshalb ist eine Verschuldung auf Bundesebene dafür gar kein Diskussionspunkt. Es ist auch de facto so, dass die Schuldenbremse natürlich keine einzige Investition aufgehalten hat, verhindert hat in den letzten Jahren. Dazu gibt es massigweise Gutachten. Also ich glaube, dass wir ein sehr starkes Signal gemeinsam in der Koalition für Investitionen mit stark ansteigenden Ausgaben gesetzt haben in die Schiene. Und bei der Straße würde ich mich halt freuen, wenn die Grünen nicht immer so auf der Bremse stehen würden. Dann würden wir da auch schneller vorankommen. Ich will damit sagen, die Investitionstätigkeit, die hängt nicht am Aufgeben der Schuldenbremse. Denn wenn man die Reformvorschläge sich genau anschaut, die bisher gemacht worden sind, dann geht es ja hier nicht um eine Reform, sondern darum, die Schuldenbremse zu schleifen, ihre Funktionsfähigkeit. Und nochmal, uns geht es darum, dass zukünftige Generationen auch investieren können, dass die auch ihren Sozialstand finanzieren können. Und dazu sind die Vorschläge leider auch der Koalitionspartner nicht geeignet. Und deshalb werden wir bei solchen Vorschlägen auch nicht mitmachen. Uns geht es um die Zukunft dieses Landes, um die Handlungsfähigkeit, auch in den internationalen Auseinandersetzungen. Und dass eine Vermögenssteuer weder das Volumen erreicht, vor allem wenn sie dem Verfassungsgericht gerecht werden soll. Das ist auch hinlänglich diskutiert. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Deutschland ist ein Hochsteuerland und deshalb geht es darum, dass wir diese enormen Steuereinnahmen richtig priorisieren und Verausgaben in Investitionen kanalisieren und nicht weiter an der Schuldenspirale oder an der Steuerspirale drehen.
Ja, das ist die Antwort der FDP. In der Leitung ist Frau von Boller aus Mönchengladbach. Frau von Boller, guten Tag.
Ja, ich teile eben auch die Kritik an der FDP und Ich möchte mich jetzt mal vielleicht ein bisschen für meine deutliche Sprache entschuldigen. Ich war mal in der Satirepolitik früher, habe mich davon abgewendet und jetzt, ich sehe aber nach wie vor, also die FDP ist meines Erachtens die Vertretung der Milliardäre und Multimillionäre in diesem Land und sonst vertritt sie meines Erachtens niemanden. Ja. Push in Serie, das teile ich auch. Und ich sehe einfach eine unglaubliche Abgehobenheit und Dekadenz seitens der FDP und Herrn Lindner, der also schon eigentlich ziemlich narzisstisch agiert und sich ja mit seiner tollen Rolex-Uhr hier, also irgendwie als großartiger Typ darstellt, der er meines Erachtens überhaupt nicht ist. Ja? Weil wer leidet, es sind die Armen, es ist das Prekariat und parallel dazu werden permanent sinnfreie Ausgaben getätigt von dieser Ampel. Ja? Für Autobahnen, die keiner braucht, für LNG-Terminals, für einen Tankrabatt, die Flugindustrie wird subventioniert, die Autoindustrie kriegt auch alles irgendwie hinten reingeschoben. Allerdings gibt es auch Sachen, die sie gut gemacht haben. Soll ich sie sagen?
Ja, bitte. Ein ausgewogenes Urteil ist nie verkehrt, sage ich jetzt mal.
Ja, also genau. Also ich bin tatsächlich...
Aber nicht mehr zu lang.
Nee, das geht ganz schnell. Das sind nur drei Sachen. Also was die Ampel gut gemacht hat, nicht die FDP. Die Ampel hat gut gemacht das 49-Euro-Ticket. Damit ist wirklich Bürokratie weg und Nerv. Die Legalisierung von Cannabis und das Selbstbestimmungsgesetz. Das habt ihr gut gemacht und ansonsten sehe ich halt echt nur viel Pfusch. Gerade auch in der Klimapolitik. Leider, leider.
Tja, das wäre jetzt ein Punkt für einen Andreas Audert von den Grünen. Herr Audert.
Nehme ich gerne.
Eine ganze Palette von Punkten, die ja die Frau von Boller hier beschrieben hat.
Ich habe vorher schon einmal angedeutet, wie weit wir in vielen Bereichen der Klimapolitik vorangekommen sind. Gerade für den Ausbau der erneuerbaren Energien gilt das. Wir sehen in ganz Deutschland, wie die Balkonkraftwerke rausgehen, weil wir entbürokratisiert haben, weil wir den Ausbau gefördert haben. Wir sehen, dass auch beim Wind der Ausbau unglaublich schnell vorangeht. Wir sehen, dass in Wasserstoffpipelines investiert wird, das Wasserstoffkernnetz kommt. Das heißt, beim Umbau zu einer klimaneutralen Gesellschaft, zu einer klimaneutralen Wirtschaft haben wir sehr viel geschafft. Auch die Frage, inwieweit wir beim Heizen, bei den Wohnungen vorankommen. Robert Habeck war gerade auf Wärmepumpe-Reise. Die Frage, inwieweit wir in diese neuen Technologien reinkommen, werden elementar sein, auch für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Da haben wir eine große Förderlandschaft neu etabliert. 70% Förderung sind dort möglich. Das macht den Weg auf, auch in diesem Sektor, der davor nie angegangen wurde, endlich voranzukommen. Das heißt, wir haben sehr viel erreicht, aber ich will nicht verschweigen, wir müssen mehr tun. Absolut. Wir müssen vor allem investieren. Wir brauchen vor Ort funktionierende Busse, funktionierende Bahnen, elektrifizierte Busse vor Ort. Und wenn man nur mal so anschaut, was in den Kommunen an Investitionsbedarf im Verkehrsbereich ist, dann ist das deutlich über 100 Milliarden Euro. Ich war gerade in Jena, habe mir das dort angeschaut. Die Investitionen, die in die öffentliche Infrastruktur notwendig sind, sind enorm. Und davon hängt ab, ob man in Deutschland in Zukunft gut leben kann und davon hängt ab, ob wir auch wirtschaftlich erfolgreich sein können in Zukunft und ob wir Klimaschutz auf der anderen Seite schaffen und das wollen wir tun. Dafür treten wir ein.
Die Liste ist lang, Herr Audert, die Sie ja aufgezählt haben und sie ist auch für viele Bürger nachvollziehbar. Deshalb die Frage an Herrn Brehm und an Herrn Klein. Herr Brehm von der CSU und Herr Klein von der FDP. Stichwort Schuldenbremse. Die FDP will daran nicht rütteln, die CSU, soweit ich das verstehe, auch nicht. Aber die Frage ist doch, ob man diese Schuldenbremse, so wie sie jetzt ist, ewig weiter wie eine Monstranz auf der Fronleichnamsprozession vor sich hertragen kann. Herr Brehm.
Also die Schuldenbremse hat Verfassungsrang, ich habe das vorhin gesagt. Und wenn man das ändern will, müsste man die Verfassung ändern.
Bräuchte man zwei Drittel Mehrheit, da haben Sie recht, ja.
Bräuchte man zwei Drittel Mehrheit, wir werden da auf keinen Fall mitmachen, weil ich glaube, dass man mit einer Aufweichung der Schuldenbremse den Handlungsspielraum für künftige Generationen brutal einschränkt. Und vielleicht noch, weil der Herr Klein vorhin gesagt hat, die Schulden sind nicht runtergegangen. Wenn man nur die Verschuldung gemäß Maastricht-Vertrag anschaut, von 2007 bis 2021 ist von 82% auf 59% runtergegangen. Also insofern, ich weiß nicht, wo Sie Ihre Informationen her haben, aber
Sie
die
merken,
Zahlen
dass das
sprechen eine klare Sprache.
Abgehobene Zahlendebatte ist, die Sie dafür.
Nein, das ist
ich hätte das zu tun.
Ich sage Ihnen was, Herr Audretsch, weil Sie da immer so reingrätschen. Lassen Sie uns doch ausreden und diskutieren. Ich weiß, dass Sie Kritik schwer ertragen, aber das liegt doch nicht, die Investitionen, dass die nicht umgesetzt werden, liegt nicht am Geld im Haushalt, sondern liegt an den überlangen Baugenehmigungsverfahren. Und wir haben ja Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren im Bundestag eingebracht. Sie haben es abgelehnt. Das ist die Wahrheit. Wir könnten Investitionen wesentlich schneller machen. Das Einzige, was Sie zugestimmt haben, waren die LNG-Terminals. Alles andere verweigern Sie sich. Und weil Sie Berlin angesprochen haben, warum in Berlin die Schulen kaputt sind und so weiter, das ist eine jahrelange rot-grüne Politik, die desaströs war in Berlin, und die jetzige Regierung muss das aufarbeiten. Also in allen Ländern, die Sie aufgezählt haben, waren Sie an der Regierung, während die Katastrophe war. In Bayern, wenn Sie zum Beispiel schauen, sind die Schulen renoviert, ist das Geld investiert, werden Straßen, werden Schienen gebaut. Also insofern bitte vor der eigenen Haustür kennen und auch ein bisschen Kritik ertragen und nicht immer gleich reingehen. Ja,
zum Thema Schuldenbremse, auch bitte Herr Klein von der FDP. Also die Frage, kann man das auf ewig so lassen?
Also ich will vielleicht, weil auch die Vorwürfe so massiv waren, nochmal darauf hinweisen. Uns geht es darum, auch die Schwächsten dieser Gesellschaft zu unterstützen. Deshalb haben wir zum Beispiel das Startchancenprogramm auf den Weg gebracht, wo gerade Schulen in sozialen Brennpunkten gefördert werden. Und wenn man sich das anschaut, ist das gut. Ich bin ja schon seit 2008 aktiver Kommunalpolitiker. Also ich kriege natürlich das hautnah in allen Diskussionen, auch hier im Stadtrat mit, was es für Bedarfe gibt und wo es klemmt. Aber ich denke, da muss man auch ganz sachlich miteinander diskutieren über die Aufgabenstellung. Wer ist zuständig? Zum Beispiel für den ÖPNV ist nicht der Bund zuständig, also für den öffentlichen Personennahverkehr. Und zum Thema Schuldenbremse muss man immer wieder betonen, ein Staat, der nicht handlungsfähig ist finanziell, also der nicht solide finanziert ist, das kommt zuallererst bei den Schwächsten in der Gesellschaft an. Und deshalb ist die Schuldenbremse der wichtigste Pfeiler in der Sozialpolitik für heute und die Zukunft, indem wir einen handlungsfähigen Staat aufrechterhalten, der nicht mit überbordender Staatsverschuldung belastet ist. Damit all das, über was wir gerne reden, die Investitionen in die Schulen, die Investitionen in die Universitäten, in die Straßen, in die Infrastruktur, in die Bahn, in den Sozialstaat, in den Klimaschutz, damit das alles möglich bleibt, brauchen wir einen handlungsfähigen Staat. Deshalb ist es die Grundvoraussetzung. Und dann will ich nochmal betonen, dass, wie gesagt, diese Bundesregierung die Investitionsmittel massiv ausgeweitet hat, in absoluten Zahlen, und die natürlich jetzt auch Stück für Stück in der Infrastruktur ankommt, bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Und daran werden wir auch weiter arbeiten. Und am Ende muss das Ganze natürlich auch umgesetzt werden, vor Ort, über die Ämter, über die Baufirmen. Da kennen wir die Handlungszwänge. Und deshalb, glaube ich, ist die Schuldenbremse da der falsche Adressat. Wenn man über Spielräume sprechen will, muss man sich über Prioritätensetzung im Sozialstaatsbereich oder auch beim Klimaschutz unterhalten. Und deshalb wäre es gut, wenn man da die Diskussion ein bisschen öffnet, nicht nur über Schulden den Ausweg sucht.
Wir reden über den Haushalt gleich noch weiter. Wir haben auch, und zwar möglicherweise erst dann nach 11 Uhr nach den Nachrichten, aber ich möchte vorher noch Doris Zetsche aus Stuttgart in die Sendung reinnehmen. Sie wartet seit einigen Minuten in der Leitung. Tag, Frau Zetsche.
Ja, guten Morgen oder fast guten Morgen. Ja, ich bin ja aus Stuttgart, aus der besten Baustelle oder aus Baustelle des besten Bahnhofsprojekts Europas oder der Welt seit 16 Jahren. Aber um was es mir geht oder was ich jetzt in Ihrer Sendung festgestellt habe, deswegen habe ich gar nicht unbedingt angerufen. Ich höre jetzt immer nur Geld- und Schuldenbremse. Ich möchte mal darauf hinweisen, also außer Geld- und Schuldenbremse, ein Anrufer hat auch mal wenigstens über Schulen und Brücken und Eisenbahn gesprochen, ist, diese Koalition passt einfach nicht zusammen. Es passen manche Ehen nicht zusammen, es passen manche Firmen nicht zusammen. Der Herr Merz hat gestern gesagt, wir sind keine Fusion, sondern wir sind eine Koalition, richtig. Und warum kann man nicht die Reißleine ziehen und sagen, es geht einfach mit uns nicht, wir sind zu verschieden, wir lassen es jetzt bleiben und es ist zwar schlimm, aber wir wählen nochmal vor dem nächsten Jahr. Und ich höre hier jetzt immer nur über Geld, 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 Geld. Und wenn Geld nicht mal eine Rolle spielt, dann geht es um das für die Ärmsten, ob die 5 Euro mehr oder weniger kriegen. Aber warum nicht einfach mal den Mut haben und sagen, nee, es war ein Irrtum, wir passen nicht, wir lassen es bleiben, wir versuchen es neu. Und ich denke, wir hätten jetzt sogar eine sehr gute Chance, weil der Herr Merz nicht besonders beliebt ist, vor allem nicht bei den Frauen. Vielleicht wäre er gar nicht unser nächster Bundeskanzler. Aber einfach weitermachen, nur weil mal das so gewählt worden ist. Andere Sachen gehen ja auch kaputt. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal tatsächlich nochmal Ehen oder Firmen, die fusionieren und sagen dann, nee, funktioniert nicht, wir lassen es oder wir nehmen noch jemanden dazu. Aber einfach jetzt weitermachen und dieses Gerängel jeden Tag, das ist doch furchtbar.
Frau Zetschel, Ihr Punkt ist angekommen. Wir reden über Ihren Punkt, ob man nicht besser jetzt zu einem Ende in der Ampelkoalition kommen könnte, um 11.05 Uhr weiter. Unser Thema heute, weiter am Rand des Zusammenbruchs, das ist eine Frage, und es geht um den Zustand der Ampel nach dem Haushaltskompromiss. Und meine Studiogäste sind Andreas Audretsch, stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Bundestag, zuständig für Haushalt und Finanzen, Sebastian Brehm, der haushaltspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, und Carsten Klein, Obmann der FDP im Haushaltsausschuss des Bundestages. Wir haben vor den Nachrichten mit Frau Zetsche gesprochen und ihre Empfehlung lautete, jetzt mal kurz zusammengefasst in meinen Worten, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Die Ampel passt nicht zusammen. Es sollte jemand den Mut haben, das Ganze aufzukündigen. Herr Klein und Herr Audretsch, haben Sie noch den Mumm, auf weiterzumachen, oder geht es eher in Richtung Auflösen, auch unter dem Eindruck dessen, was gestern Omid Nuripur von den Grünen gesagt hat, der von einer Übergangsregierung sprach? Vielleicht Herr Audretsch zuerst.
Ich finde, beides ist richtig. Wir haben jetzt sehr viel Verantwortung dafür, eine stabile Regierung zu halten in Deutschland. Wir sehen in Frankreich zum Beispiel, dass es einem Land nicht gut tut, wenn es über eine längere Zeit keine stabilen Verhältnisse hat. Deswegen werden wir da in größter Verantwortung, mit größter Seriosität gemeinsam daran arbeiten, einen guten Haushalt für den Herbst vorzubereiten und den dann auch im Bundestag zu verabschieden. Gleichzeitig ist aber auch völlig klar, und Frau Zetsche hat gesagt, dass man da auch mit Blick auf Neuwahlen dann Dinge zu diskutieren hat, dass wir im nächsten Jahr, wenn es Richtung Bundestagswahl geht, dann unsere Konzepte vorlegen werden. Und da habe ich an dieser Stelle weder von Herrn Klein von der FDP noch von Herrn Brehm von der CSU irgendeinen Vorschlag gehört, wie man ernsthaft die in der Zukunft notwendigen Investitionen tätigen kann. Es gibt keinen Vorschlag. Die Union bringt seit jetzt längerer Zeit keine Vorschläge mehr seriös ein, hat beim letzten Mal beim Haushalt überhaupt keine Änderungsanträge mehr gestellt, weil sie kein Konzept haben. Das ist das eigentliche Problem. Und insofern freue ich mich auch auf das nächste Jahr, um da einmal deutlich zu machen, dass wir mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft brauchen. Zum Beispiel bei Immobilienspekulationen kann man Gerechtigkeitslücken in der Steuer schließen und Milliarden einnehmen. Und gleichzeitig kann man dann mehr investieren in Bildung, mehr investieren in Schulen, in Kitas. Das, was wir so dringend brauchen in Deutschland, um dem Land Zukunft zu sichern, das werden wir nächstes Jahr in allen Einzelheiten ausbuchstabieren und dann wird die Wählerin und der Wähler entscheiden.
Carsten Klein von der FDP, würden Sie, Frau Zetsche, zustimmen und sagen, besser Ende mit Schrecken, oder sagen auch Sie, wie Herr Audretsch von den Grünen, nee, wir machen erstmal noch weiter?
Also Koalitionen sind natürlich keine Liebeshochzeiten, sondern man verständigt sich auf politische Programme, auf gemeinsame Ziele. Und solange da die Ziele gemeinsam umsetzbar sind, müssen wir auch in Verantwortung dieses Landes gemeinsam weiterarbeiten, ob uns das erstmal gefällt oder nicht. Denn wir haben eine große Verantwortung auch in Anbetracht der aktuellen internationalen Lage. Trotzdem ist es natürlich so, und da hat der Kollege Audretsch recht, wir werden natürlich nächstes Jahr eine intensive Auseinandersetzung über die Zukunftsfragen haben. Unsere Vorschläge liegen ja schon seit längerem auf dem Tisch. Wir wollen die Wachstumskräfte in diesem Land stärken, indem wir eben nicht weiter an der Steuerschraube drehen. Wir wollen entbürokratisieren, wie man das ja jetzt auch in den
49 Punkten an einigen Stellen durchsetzen konnten. Wir wollen das Bürgergeld zielgerichteter machen, sodass die Leute in die Arbeit gebracht werden, dass wir Arbeitsanreize setzen. Dafür ist das Bürgergeld auch geschafft und da nicht verharren. Auf der anderen Seite steht die einfache Antwort, einfach mehr Schulden zu machen. Ich glaube, da gibt es genug zu diskutieren. Da können sich die Bürgerinnen und Bürger ein Bild schaffen. Wir stehen für einen Kurs der soliden Finanzen und für Wachstumskräfte, für Wohlstandserhalt und für die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes. Und es ist ein Kontrastprogramm zu Grün und Rot. Und da freue ich mich auf die Auseinandersetzung.
Herr Klein, das heißt aber, erstmal geht's weiter mit der Ampel.
Also aktuell haben wir eine Vereinbarung jetzt auf Regierungsseite über einen Haushaltsentwurf. Ja, das ist ja immer ein Entwurf, den die Regierung vorlegt. Den werden wir im Parlament jetzt diskutieren. Da wird sicher sehr viele Punkte geben, die wir intensiv miteinander diskutieren werden. Und dann wird man sehen, dass am Ende November ein Haushaltsplan im Parlament vorliegt, der beschlossen werden kann. Und bis dahin ist noch ein langer Weg vor uns. Deshalb arbeiten wir gemeinsam daran. Aber klar ist auch, in diesem Verfahren wird es kein Infragestellen der Schuldenbremse geben, denn es ist mit der FDP nicht zu machen.
Ich wollte Herrn Brehm von der CSU noch mal hineinnehmen, und zwar auch mit dem gleichen Thema, das Frau Zetsche vor den Nachrichten angesprochen hat, aufgehängt an einer Mail von Bernhard Wrobel und eben auch an der Frage, ob es jetzt besser wäre, aufzuhören in der Ampel. Herr Wrobel schreibt, die Arbeit der Ampel ist katastrophal für das Land, für die Gesellschaft, Industrie, Wohnungsbau etc. pp. Und dann sagt er, es wäre doch vom Grundgesetz eigentlich alles klar. Er fordert Neuwahlen. Herr Brehm, geben Sie der Ampel noch 12 Monate von jetzt an gerechnet, bis wir dann im nächsten Jahr um diese Zeit etwa wählen würden oder kurz davor den Bundestagswahlen stünden?
Na, ich hoffe, dass die Ampel das Einsehen hat, dass eben sie nicht gut zusammenpassen. Weil das Schlimmste, was ja gerade in der Bevölkerung passiert, ist, dass das Vertrauen in die Politik und das Vertrauen in Entscheidungen und klare Entscheidungen nicht getroffen werden. Herr Audretsch hat ja gerade selber gesagt, wir legen nächstes Jahr ein Konzept vor. Also Sie legen nächstes Jahr ein Konzept vor. Sie sind an der Regierung. Sie müssen jetzt klar und deutlich sagen, was Sie wollen, und zwar in der gesamten Regierung. Die Ampel streitet jeden Tag und immer kommt wieder rein aus den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, mal dieses, mal jenes. Herr Habeck sagt, das Heizungsgesetz war mal ein Experiment am Bürger. Also das Wichtigste ist, dass wir verlässliche Absprachen haben, und die können wir als CDU/CSU geben. Solide Finanzpolitik, solide Steuerpolitik, aber vor allem auch für die Familien, die Angst haben um ihre Arbeitsplätze, die Angst haben um ihre Zukunft. Die brauchen doch Verlässlichkeit der Politik, und das ist mit dieser Ampelregierung keinsterweise gegeben. Deswegen ist es besser, wenn sie aufhört und wir Neuwahlen machen und dann der Bürger entscheidet, wo die besseren Konzepte sind.
Klare Ansage. In der Leitung wartet Kerstin Schröder aus Landshut. Guten Tag, Frau Schröder.
Ja, guten Tag.
Ihr Punkt.
Interessante Diskussion. Also, darf ich kurz sagen, ich bin Bürgergeldempfängerin. Und bin froh, wenn man nicht in dem Zusammenhang von Prekariat und sozial schwach redet. Denn deshalb meistens sind die Leute einfach zu arm und aufgrund dessen in ihrer Handlungsmöglichkeit sehr eingeschränkt. Und zu Ihrer Diskussion. Also ich beobachte eben, dass hier der Herr Lindner eigentlich permanent interveniert und dabei auch den gehobenen Mittelstand vertritt und sehr viele Unternehmer. Und das sind ja nun gerade die Leute, die die Bürgergeldempfänger mal beschäftigen und einstellen könnten. Aber man erlebt halt, wenn man auf dem Arbeitsmarkt unterwegs und schon ein bisschen älter ist auch, dass man eigentlich ab 50 schon nicht mehr für den Arbeitsmarkt gut genug ist. Und ich bin hochqualifiziert, wie viele andere auch hier, aber man bekommt keine Arbeit mehr. Da müsste der Herr Lindner bei seinen Unternehmern doch mal ein gutes Wörtchen für die Bürgergeldempfänger einlegen, dass die Arbeit bekommen dort. Zu den Bedingungen der Finanzierung und zu dem Haushaltsplan. Der Haushaltsplan sieht mir so ein bisschen aus, so nach dem Motto, wir gucken mal, was an Geld reinkommt in der Zukunft und schauen wir mal, was wir finanzieren können. Wenn Sie den Bürgern Angebote machen und die Anträge stellen können für verschiedene Finanzierungen und anschließend gesagt werden muss, wir können euch das leider nicht finanzieren, dann erzeugen Sie riesengroßen Frust und eine Abwanderung nach rechts. Und das würde ich der Regierung ans Herz legen, dass sie das versucht zu vermeiden. Und zur Schuldenbremse. Zur Schuldenbremse würde ich gerne sagen, also Sie sind doch Unternehmer und Führungskräfte. Die
Schuldenbremse, wenn diese Schuldenbremse in Bereichen gelockert wird, wo es ein wirtschaftlich gebildeter Mensch, also in Wirtschaftswissenschaften gebildeter Mensch, nun einschätzen würde als lukrativ, dann könnte der auch sagen, wenn wir jetzt investieren in ganz bestimmte Projekte, dann müssen die künftigen Generationen darunter eben überhaupt nicht leiden, sondern sie haben einen Vorteil davon. Und diese Argumentation ist bekannt, das nennt man also Investitionen in schwierigen Zeiten erst recht investieren. Mhm. Ich wünsche mir für den ganzen Haushalt weniger Parteipolitik, weniger Wahlkampf und mehr Ehrlichkeit. Ich wünsche mir Transparenz in Bezug auf Finanzierungsmöglichkeiten für den Bürger. Also nicht sagen, Sie können jetzt hier Geld von uns bekommen, wie in der Corona-Krise, wo es dann nachher hieß, aha, jetzt müssen Sie es aber zurückzahlen. Dann sagen Sie es den Leuten doch bitte vorher, weil da wieder Frust erzeugt wird. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und ich möchte, dass die FDP von ihrer Klientelpolitik mal wegkommt, weil nämlich, wenn man in der Regierung ist, ist man für das ganze Volk zuständig und dann ist man auch für Bürgergeldempfänger zuständig und die können auch Frust schieben und können auch rechts wählen. Und das finde ich auch nicht richtig. Und das wird von der FDP meiner Meinung nach in der letzten Zeit immer andauernd befeuert. Also ich bitte Sie, zu Einigungen zu kommen. Sie sind Führungskräfte, Sie müssen das doch eigentlich hinkriegen. Mhm. Und deswegen bin ich dafür, dass die Regierung weitermacht.
Okay, so. Frau Schröder, Ihr Punkt ist angekommen. Vielen Dank. Ich möchte zum Thema Bürgergeld auch noch eine Mail von Melanie Schulze mit reinnehmen. Sie sagt, dass der Haushalt ihrer Ansicht nach in das Ressort des Finanzministers fällt und der hat schlicht einen schlechten Job gemacht, schreibt Melanie Schulze. Und mit Blick auf die Zukunft fühlt sie sich nicht gut aufgehoben. Sie sagt, die sogenannten Lösungen zum Haushaltsloch sollen zulasten der Schwächsten in unserer Gesellschaft gehen und es werden Stammtischparolen geschleudert. Ja, Herr Klein, das ist eine Kritik an der FDP und den Vorschlägen, die da waren, die da im Raum standen. Denn es ist erst wenige Tage her, da stand die Forderung im Raum, beim Bürgergeld zu kürzen.
Ja, aber es steht ja völlig außer Frage, dass Bedürftigen und Schwachen auch geholfen werden soll und muss. Das ist unser Sozialstaatsprinzip und es steht auch nicht zur Debatte. Die Frage ist nochmal, wie schafft man Anreize, dass Menschen aus dem Bürgergeld in den Job kommen? Wie sorgt man natürlich auch dafür, dass die, die nicht bereit sind, zum Beispiel sich bei der Bundesagentur oder bei den Jobsendern zu melden, dass die entsprechend auch sanktioniert werden? Also genau das, was die Bürgerinnen und Bürger auch erwarten, dass man natürlich hilfsbereit ist, aber denen, die jetzt selber nichts beitragen wollen, natürlich auch klar signalisiert, so funktioniert es nicht. Und da muss man die Balance finden. Und da ist nach unserer Meinung auch noch einiges zu tun. Und unser Klientel sind die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land im Heute, aber auch für die Zukunft. Und dafür kämpfen wir jeden Tag. Und ich glaube, da haben wir auch einen sehr klaren Kurs, dass wir gerade die sozial Schwachen über Programme, aber vor allem darüber schützen, dass der Staat handlungsfähig bleibt in Zukunft.
Herr Brehm, auch an Sie die Frage oder ein Aspekt, den Frau Schröder gerade angesprochen hat. Stichwort Schuldenbremse noch mal ganz kurz. Jeder in einem Unternehmen würde abchecken, ob sich eine Investition auszahlt am Ende und der Ertrag am Ende größer ist als das, was man für die Investition ausgegeben hat. Gehen Sie da nicht mit?
Also erstmal möchte ich Frau Schröder absolut recht geben. Sozial schwach hat überhaupt nichts mit Einkommen zu tun. Das wurde jetzt gerade wieder erwähnt. Sozial schwach können auch übrigens sehr stark Reiche sein. Das hat überhaupt nichts mit dem Einkommen zu tun, sondern es sind einkommensschwach und einkommensstärker. Die Begrifflichkeit sollte man, wenn man es wirklich richtig meint, auch verwenden. Aber nochmal, Deutschland hat kein Einnahmeproblem, sondern Deutschland hat ein Ausgabeproblem. Wir haben die höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und diese Regierung schafft es nicht, Prioritäten zu setzen. Die Investitionen gehen übrigens runter die nächsten Jahre, wenn man sich den Haushaltsplan anschaut. Also diese ganzen Gerede, wir müssen investieren, macht diese Regierung nicht. Wenn man es machen würde, könnte man mit Sicherheit auch die Prioritäten in diesem Bereich setzen. Und deswegen sage ich ganz klar, diese Regierung schafft es nicht, Handlungsfähigkeit und Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger zu geben. Und die Menschen haben Angst vor der Zukunft. Deswegen braucht es eine neue Regierung.
Und ist ganz kurze Frage. Und ist Prioritäten setzen das, was Herr Audretsch gerade bei Ihnen auch anmahnte, also Herr Audretsch von den Grünen, dass die Unionsparteien viel reden, aber eigentlich nie ein Konzept vorlegen?
Ja, das ist ja falsch. Der Herr Ortrich sitzt anscheinend nicht regelmäßig im Bundestag, aber wenn er sich anschauen würde, welche Anträge gestellt werden, welche Prioritäten von uns vorgegeben werden, welche Schwerpunkte wir setzen, jede Sitzungswoche. Aber es ist eben so, dass anscheinend Parteipolitik in diesem Bundestag mit dieser Regierung weiter ist und man sich mit seriösen Konzepten, mit klaren Konzepten einfach nicht auseinandersetzen will. Wir brauchen Wachstum im Land, wir brauchen aber auch Klarheit und Transparenz, und das will die Regierung nicht. Insofern lehnt sie einfach pauschal alle Anträge ab, anstatt mit uns zu diskutieren über Zukunftsfragen dieses Landes.
Herr Ortrich. Ja, Herr Prehm, ich würde einfach ganz gerne dann einmal konkret hören von Ihnen, weil das machen Sie einfach nie. Sie verweigern sich immer, irgendetwas mal konkret zu beantworten. Es gibt eine Antwort, die von Seiten der Unionsparteien, vor allem auch in der CSU, immer wieder gegeben wird, und das ist Bürgergeld. Die Antwort auf alles in Deutschland ist nicht 42, sondern Bürgergeld bei der Union. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wir hatten gerade eine Diskussion darüber, dass die FDP den Regelsatz um 14 bis 20 Euro runtersetzen wollte. Wir werden das nicht tun, aber da gab es mal diese Berechnung, da sieht man es mal, es ging um 800 Millionen Euro. Das hat nichts, das hat aber auch gar nichts damit zu tun, die Probleme dieses Landes zu lösen. Und insofern kenne ich von Ihnen keinerlei Vorschlag, der in irgendeiner Weise geeignet wäre, die Finanzfragen der Zukunft zu lösen. Und wenn es dann darum geht, Lohnabstand zu vergrößern, wenn es dann darum geht, mehr Menschen in Arbeit zu bringen, was Sie gemacht haben, ist im Bundestag die Zustimmung zu verweigern zu 12 Euro Mindestlohn. Damit sind Sie vor allem Frauen in den Rücken gefallen, damit sind Sie vor allem Menschen im Osten des Landes in den Rücken gefallen, und damit hätten Sie verhindert, dass der Lohnabstand größer wird. Wir haben für mehr Lohnabstand gesorgt, wir haben dafür gesorgt, dass mit dem Bürgergeld mehr Arbeit sich immer lohnt, weil wir Menschen in Arbeit bringen wollen. Und wir sagen sehr konkret als Grüne, das schaffen wir in der Regierung angesichts der Koalition mit der FDP nicht durchzusetzen, wie wir mehr Gerechtigkeit bei Steuerfragen erzielen wollen, mehr einnehmen wollen und wie wir zweitens Investitionen in die Schiene, in die Infrastruktur möglich machen wollen. Von Ihnen gibt es keinen einzigen machbaren Vorschlag, Herr Prehm.
Herr Prehm, ganz kurz dazu, weil ich will noch so fair sein und auch Frau Gehlert, die in der Leitung wartet, noch zu Wort kommen lassen. Aber bitte ganz kurz eine Erwiderung.
Also das ist ja falsch, weil letztlich, was Sie machen, ist vielleicht den Lohn erhöhen, aber das Netto geht doch deutlich runter, weil die kalte Progression nicht aufgehoben wird und alles andere. Also die Menschen verdienen in diesem Land seit Jahren weniger. Der Wohlstandsverlust tritt durch ihre Politik ein. Und wir haben klare Konzepte, wie wir das machen. Allein mit einem durchschnittlichen Wirtschaftswachstum der Europäischen Union würden wir wesentlich mehr Steuereinnahmen einnehmen in Deutschland, hätten auch wesentlich mehr Geld. Und ich sage Ihnen auch eins beim Bürgergeld. Man muss das differenziert anschauen, jeden Einzelfall anschauen. Eine pauschale Kritik halte ich für falsch. Es gibt viele Qualifizierungsprogramme, die man ausbauen müssen. Sie haben die gekürzt. Es gibt viele Dinge, die man machen kann. Sie haben beim BAföG gekürzt und bei anderen Dingen. Also überall dort.
Herr Prehm, ich würde es mal gerne hören von Ihnen.
Es gibt, also wenn Sie mich fragen, wir haben mehrere Sparvorschläge, die wir präsentieren.
Ja, dann sagen Sie mal.
Im Rahmen des Haushalts.
Sagen Sie mal.
Da keinen Einzelnen. Machen Sie doch. Sie haben den Haushalt aufzustellen. Sie haben 17 Milliarden Deckungsloch.
Ich warte,
Sie haben 65 Milliarden Deckungsloch für die nächsten Jahre.
Ich warte auf einen Vorschlag, Herr Prehm. Ich möchte es einmal von Ihnen hören, weil Sie dieses Spiel immer spielen.
Machen Sie doch einfach Ihre Hausaufgaben. Sie sind an der Regierung.
Machen Sie Vorschlag.
Machen Sie Ihre Hausaufgaben.
Ich warte.
Ach, Herr Ortrich, Sie sind ein wirklich komischer, Herr Ortrich, Sie leisten in dieser Regierung nichts, machen Chaos, Sie verunsichern die Bürger wenden sich von der Politik ab, machen Sie Ihre Hausaufgaben.
Sie haben keinen Vorschlag.
Natürlich.
Schauen Sie alleine, nicht machen können.
Entschuldigung, alleine wenn Sie Cannabis legalisieren und keinen einzigen Punkt
Steuer drauf machen. Wir sprechen über Haushaltspolitik. Ich bitte Sie,
ja,
machen Sie mal einen Vorschlag.
Doch,
irgendeinen. Null.
Machen Sie doch.
Weil wir kommen hier an einem Punkt nicht weiter.
Nicht.
So funktioniert es nicht in der Tat. Aber deshalb will ich das jetzt hier auch an dieser Stelle abbrechen. Es hat weil ich nicht kontrovers diskutieren möchte, ganz im Gegenteil. Aber wir kommen hier an diesem Punkt nicht weiter, weil Sie, Herr Prehm, auf der einen Seite auf den Einwurf von Herrn Ortrich nicht antworten und auf der anderen Seite Herr Ortrich immer weiter bohrt. Aber ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich glaube, das haben unsere Hörer auch so wahrgenommen. Jetzt ist Frau Gehlen aus Berlin in der Leitung. Frau Gehlen.
Ich würde dann aber auch gerne noch was sagen.
Herr Klein, ich habe Sie verstanden, ja.
Ich grüße alle in der Runde und freue mich, dass ich noch Gelegenheit habe, etwas zu sagen. Ich habe mein Leben lang dafür gekämpft, dass es in der Schule das Fach Arbeitslehre mit Wirtschaftslehre als einem Schwerpunkt geben möge, damit sich das wirtschaftspolitische Urteilsvermögen sowohl im privaten Haushalt auch in der Volkswirtschaft für alle erhöht. Ich bin der Meinung, dass das kompetente Wissen, das es im Bundeswirtschaftsministerium und im Bundesfinanzministerium gibt, dessen sich alle Parteien immer bedienen müssen, weil sie selber diese Kompetenzen selten hinreichend haben, zu wenig zum Tragen kommen und dass es wichtig wäre, über die Bundestagsausschüsse dieser Kompetenz mehr Rechnung zu tragen, damit wir rauskommen aus einem parteipolitischen Gezänk zur eigenen Profilierung, die im Moment dem Lande nicht gut tut. Neuwahlen sind aus diesem Grunde unbedingt abzulehnen. Und die Ampel hat durchzuhalten zum Wohle aller. Und die CDU hat beizusteuern, was sie selten geleistet hat, eigene konstruktive Vorschläge, was sie besser machen will und kann unter allen Rahmenbedingungen.
Das deckt sich, ja, Frau Gehlen, das deckt sich mit dem, worüber wir gerade uns ein bisschen gekabbelt haben, nämlich vor allem Herr Audert und Herr Brehm von der CSU. Deshalb die Frage, Herr Brehm, auch die Union müsste was beisteuern, sagt Frau Gehlen. Ist das so schwer?
Nein, selbstverständlich ist es überhaupt nicht schwer, sondern wir machen jede Sitzungswoche einen großen Beitrag mit verschiedenen Anträgen im wirtschaftspolitischen, im steuerpolitischen, im haushaltspolitischen Sinne. Und wir werden natürlich mit der Regierung über den Haushalt ringen. Aber was auf keinen Fall geht, ist ein Haushaltsloch von 17 Milliarden oder 12 Milliarden Euro und eine Trickserei über die Deutsche Bahn. Und das werden wir nicht zulassen und das werden wir intensiv diskutieren. Der Haushalt ist ja jetzt eingebracht und jetzt werden unsere Anträge auch gestellt.
Ich habe mir vorhin schnell aufgeschrieben, dass Herr Klein sich gemeldet hatte und dann mit Rücksicht auf Frau Gehlen erstmal zurückgesteckt hat. Herr Klein von der FDP.
Ja, aber ich finde, Frau Gehlen hat ja einen sehr guten Punkt gemacht. Letztendlich ist es nicht die Lösung der Probleme, wenn wir jetzt über weitere Steigerungen der Sozialausgaben bei 46% des Bundeshaushalts sprechen, sondern wie wir die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und damit der Arbeitsplätze stärken. Dafür haben wir jetzt 49 Vorschläge, haben wir uns in der Bundesregierung verständigen können. Wir könnten uns noch viel mehr vorstellen. Da war mit Rot-Grün leider nicht mehr möglich. Aber jetzt liegt ein Haushaltsentwurf vor, den wir definitiv sehr intensiv diskutieren werden und 49 Maßnahmen. Und da bin ich wirklich mal sehr gespannt auf dem, wie die Union sich verhalten wird. Wir kennen keine Vorschläge. Das letzte Mal haben wir erlebt, als wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten wollen, dass die Union im Bundesrat gebremst hat und das Entlastungsvolumen reduziert hat. Ich hoffe, das wird, Herr Kollege Brehm, dieses Mal anders. Und ich würde mir auch sehr wünschen für die Debatten und Auseinandersetzungen jetzt im Herbst in Richtung Union, dass man nicht versucht, jedes gängige Instrument zu skandalisieren. Dass Oppositionsanträge abgelehnt werden, Herr Kollege, das haben Sie 16 Jahre selbst getan. Und jetzt so zu tun, wie wenn das der größte Skandal in Deutschland wäre, das finde ich einfach schade. Das schadet der Glaubwürdigkeit unserer Politik. Genauso, wenn Sie das Instrument der Eigenkapitalzuführung an die Bahn entsprechend tätowieren. Und deshalb bitte ich die Union auch, kommen Sie auf die Sachebene wieder zurück, unterstützen Sie uns dabei, mit den Koalitionspartnern Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. Da ist noch viel zu tun. Da können wir eine gute Unterstützung gebrauchen, wenn wir noch Steuer senken wollen, damit wir auf das OECD-Niveau kommen, was leider bisher auch nicht möglich war mit den Koalitionspartnern. Also ich würde sagen, da hättet ihr wirklich einen ganz großen Beitrag zu leisten. Wichtig ist, dass am Ende ein Haushaltsentwurf rauskommt, der dieses Land nach vorne bringt unter Einhaltung der Schuldenbremse. Und daran werden wir in den nächsten Monaten und Wochen arbeiten.
Ja, da ist noch einiges zu tun. Und das leitet auch über zu meiner Schlussfrage, denn die Sendung Kontrovers neigt sich so langsam dem Ende zu. Sie haben es angesprochen, Herr Klein, das weitere parlamentarische Verfahren steht vor uns. Ab September geht's los mit den Haushaltsberatungen im Bundestag. Herr Audretsch von den Grünen, Ihre Erwartungen, was wird am Ende dabei rauskommen?
Ein Haushalt, der seriös ist und ein Haushalt, der nicht beim Klimaschutz und auch nicht beim sozialen Zusammenhalt spart, weil sowohl Menschen, Familien als auch Unternehmen, die jetzt in die Zukunft investieren, können sich darauf verlassen, dass wir seriös sind und dass wir dort nicht kürzen werden. Aber, das ist auch sicher, wir werden das, was jetzt möglich ist in dieser Koalition, mit Verantwortung gemeinsam besprechen und einen Haushalt auf den Weg bringen.
Und die 12 Milliarden, die Lücke, die jetzt noch besteht?
Das ist Teil dessen, was wir im Einzelnen besprechen werden. Dafür steht jetzt die Zeit zwischen September und November zur Verfügung. Und genau das ist Teil von Verantwortung in Politik, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern nach Lösungen zu suchen. Weil eines ist doch sicher, Deutschland hat es verdient, eine stabile Regierung und einen guten Haushalt zu kriegen. Und das werden wir garantieren.
Sebastian Brehm von der CSU, haushaltspolitischer Sprecher der Partei. Was erwarten Sie für diese Beratungen im Bundestag?
Na, leider erwarte ich weiterhin Streit in der Koalition über den Haushalt. Wir haben noch 12 Milliarden Loch. Wir haben zusätzlich noch das Eigenkapital in die Deutsche Bahn. Wir haben 65 Milliarden Loch für die nächsten 5 Jahre. Also es müssen klare Vorschläge kommen. Wir werden selbstverständlich uns einbringen, aber wir bitten auch darum, dass man natürlich auch mit uns spricht und nicht das wie in der Vergangenheit macht, die Gespräche ablehnt. Denn ich glaube, Deutschland hat es verdient, dass man jetzt Vertrauen wieder in die Politik bringt. Dieses Vertrauen hat die Regierung missbraucht. Die Menschen sind verunsichert, die Menschen haben Angst vor der Zukunft. Wir können tun alles, um diese Angst auch wegzunehmen. Aber es müssen klare Konzepte her. Dazu gehört Steuerpolitik, dazu gehört Wettbewerbsfähigkeit, dazu gehört Wachstum, dazu gehört aber auch ein Lohnabstand, der den Namen auch verdient. Die Leute müssen wieder mehr netto in der Tasche haben. Und das ist bislang von dieser Regierung überhaupt nicht gemacht. Sondern mir kommt es manchmal so vor, als ob man die Welt retten will, aber an Deutschland nicht denkt. Und das würden wir verhindern.
Sagt Sebastian Brehm. Und damit danke ich ihm, aber auch Andreas Audretsch von den Grünen und Carsten Klein von der FDP für diese Debatte. Das war Kontrovers im Deutschlandfunk. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Theo Gers und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.